Okay, Markus 13. Wir sind heute in dem schwierigsten Kapitel in Markus. Und gemeinsam mit den Parallelstellen Matthäus 24 und Lukas 21, eine der umstrittensten Bibelstellen und umstrittenste Abschnitt in der Bibel. Es geht um Jesu Lehre auf dem Ölberg über die Zerstörung des Tempels und seine Wiederkunft. Und es gibt hier Ausleger, die fast alles als zukünftig sehen. Die meisten Calvary Chapel Pastoren würden das so sehen. Und dann auf der anderen Seite, andere Extrem, gibt es Ausleger, die sagen, es wurde schon alles erfüllt. Und zwar 70 nach Christus, als Jerusalem und der Tempel zerstört wurde. Das sind die sogenannten Präteristen. Präterium, glaube ich, Vergangenheit, oder? Wo sind die Lateiner? Daher kommt es. Die sehen im Extremfall alle biblischen Prophetien schon erfüllt. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Sichtweisen und Schattierungen dazwischen, wo Leute sagen, gewisse Teile sind schon erfüllt, andere werden erst erfüllt. Manche sind der Ansicht, dass es sowas wie doppelte Erfüllung gibt, dass es Prophetien sind, die über zwei Ereignisse sprechen. Andere sagen, nee, das gibt's nicht. Eine Prophetie hat immer eine Erfüllung. Also ihr seht schon ein sehr interessantes Thema. Und es gibt Leute, die sehr emotional werden, wenn es um ihre Eschatologie geht. Das ist auch wieder so ein Fremdwort, das heißt nichts anderes als die Theologie über die letzten Dinge oder die Ereignisse, die mit dem Wiederkommen Jesu zusammenhängen. Also in der systematischen Theologie versucht man, die Verse, alle Verse zu einem Thema, die so wie verschiedene Puzzleteile in der ganzen Bibel verteilt sind, zu einem Bild zusammenzubauen, wo alles irgendwie zusammenpasst, alles in ein System zu integrieren. Und das geht bei manchen Themen einfacher, weil es da sehr klare Bibelstellen gibt. Zum Beispiel, wenn es um Gott geht oder um unsere Rettung geht, da ist die Bibel ganz klar und da stimmen eigentlich auch alle Christen überein. Und dann gibt es andere Themen, wo es nicht so einfach ist und Eschatologie ist eines davon. Und wir sehen es schon daran, dass es von den Kirchenvätern an verschiedene Auslegungen und verschiedene Vertreter gab von verschiedenen Systemen. Also wir haben Puzzleteile, die eindeutig sind, die klar prophezeit sind, solche Ereignisse wie die Wiederkunft Jesu, die Auferstehung der Toten, die Entrückung der Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt, die noch am Leben sind. Wir sehen in der Offenbarung einen Zeitraum von 1000 Jahren, neuen Himmel, eine neue Erde, diese Dinge. Aber dann der genaue zeitliche Ablauf und die Reihenfolge und wie das genau sein wird, die Zeichen, die das begleiten werden, sind meines Erachtens nicht so klar. Und dann kommen natürlich noch andere Fragen dazu, Fragen der Hermeneutik. Wir lernen heute viele Fremdworte. Hermeneutik heißt nichts anderes als Bibelauslegung, die Wissenschaft von der Bibelauslegung. Hermeneutik biblischer Prophetie. Also zum Beispiel, wenn hier in Markus 13, Vers 25 die Rede ist von Sternen, die vom Himmel fallen, muss das natürlich verstanden werden immer? Sternschnuppen, Kometen? Oder könnte es auch sein, dass es eine Bildsprache ist, die was Geistliches ausdrückt oder was anderes ausdrückt? Und dann eben diese Frage, kann eine Prophetie eine doppelte Erfüllung haben, eine zweifache Erfüllung haben oder nur eine? Hat Gott einen weiteren Plan für Israel als Nation, nachdem Jesus wiedergekommen ist und jetzt Juden und Heiden, die sich bekehren, in ein geistliches Volk, ein geistliches Israel, die Gemeinde gesammelt wird? Was genau meinen die Schreiber der Bibel, wenn sie vom Reich Gottes sprechen? Also solche Fragen, nur einige Fragen, und je nachdem, wie ein Ausleger diese Fragen beantwortet, werden sie verschiedene Systeme erschaffen, was diese letzten Dinge angeht und diese Puzzleteile ein bisschen unterschiedlich zusammenbauen. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, was es da so gibt. Es gibt den sogenannten historischen Futurismus. Also geht um zukünftige Dinge, ganz klar. Futur, also Offenbarung ab Kapitel 4 und auch zumindest ein Großteil der Verse, die wir heute ansehen werden, werden von diesen Leuten als noch zukünftig angesehen. Die erwarten ein zukünftiges, tausendjähriges Reich, einen Antichristen, eine Trübsalzeit, die am Ende unserer Zeit stattfinden wird. Diese historischen Futuristen, die haben Israel aber als Bild für die Gemeinde gesehen. Also die hätten gesagt, es gibt keinen weiteren irdischen Plan für Israel. Eine andere, modernere, neuere Richtung ist der sogenannte Dispensationalismus. Teilen die Geschichte in Dispensionen, in Abschnitte ein, deswegen kommt der Name daher. Und die sind ähnlich, die sehen auch viele Dinge als zukünftig, aber sie haben einige Annahmen, die sie wesentlich von allen anderen Auslegern, anderen Systemen unterscheidet. Und das ist zum einen eine strikte Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Die würden sagen, Gott hat noch in der Zukunft einen irdischen Plan für Israel als Nation. Frühe Dispensationalisten sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, Israel und die Gemeinde werden ewig getrennt sein. Israel ist Gottes Volk auf der Erde und die werden die Ewigkeit sozusagen auf der Erde verbringen und die Gemeinde ist Gottes himmlisches Volk und die werden die Ewigkeit im Himmel verbringen und die werden ewig getrennt sein. Sie sehen auch die Wiederkunft Jesu in zwei Stufen. Dass Jesus einmal kommt für die Gemeinde und dann 7 Jahre später für Israel und alle anderen. Okay, dann gibt es Unterschiede, was diese 1000-Jahre-Periode angeht, die wir in der Offenbarung finden. 1000-jährige Reich, Millennium. Es gibt die Prämillennialisten. Prä, also vor, die sagen, Jesus kommt vor dem Millennium wieder. Dann gibt es die, die sagen, er kommt nachher wieder, das sind die Postmillennialisten. Und dann gibt es welche, die nennen sich Amillennialisten, das sind die, die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich in dem Sinn, wörtliche 1000 Jahre, sondern mit diesen 1000 Jahren ist gemeint die Zeitperiode von ersten Kommen Jesu, also zumindest seit der Himmelfahrt Jesu bis zu seinem zweiten Kommen. Dann gibt es Unterschiede, was die Entrückung und die Drangsalzeit angeht. Auch da gibt es Leute, die sagen, das wird vor der Drangsalzeit passieren, die Entrückung. Es gibt welche, die sagen, es passiert in der Mitte. Es gibt welche, die sagen, es passiert am Ende. Und es gibt welche, die sagen, es passiert überhaupt nicht mehr, weil die Drangsalzeit schon erfüllt ist in der Geschichte. Also wir werden entrückt und sind gleich im Himmel, sagen diese Leute. Ohne dass vorher noch irgend sowas ist. Das wären dann wieder diese Präteristen, die sehen die Offenbarung und andere Endzeitprophetien erfüllt am Ende des jüdischen Zeitalters, eben als der Tempel zerstört wurde durch die Römer 70 nach Christus. Da gibt es auch wieder zwei Lager. Es gibt die Vollpräteristen oder Hyperpräteristen, das sind diejenigen, die sagen, dass alle Prophetien der Bibel schon erfüllt ist. Über das zweite Kommen Jesu, die Entrückung, die Auferstehung, das ist alles geistlich basiert, 70 nach Christus. Das ist so ein bisschen eine unorthodoxe Richtung. Und dann gibt es welche, die Teilpräteristen, die sagen, viel von der Offenbarung und so weiter wurde 70 nach Christus erfüllt, aber die glauben schon, dass es noch eine Wiederkunft in der Zukunft gibt und eine Entrückung und die Auferstehung in der Zukunft. Ein bisschen davon haben sehr viele Ausleger. Vielleicht sagen jetzt manche von euch, mir reicht's, ich bin jetzt schon völlig verwirrt. Ist okay, aber ich wollte, dass ihr zumindest die Begriffe mal gehört habt und dass ihr seht, dass es unterschiedliche Sichtweisen dieser Dinge gibt. Weil ich habe früher von Bibellehrern, denen ich zugehört habe, immer nur gehört, so wird es sein, wie unser System es sagt, so steht es in der Bibel. Und ja, es gibt noch andere, aber die sind ein bisschen verwirrt, die es anders sehen. Und das ist eigentlich nicht ganz ehrlich. Das stimmt so nicht. Das ist nicht ganz fair, das so zu sagen. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Konferenz, wo ein Sprecher sich lustig gemacht hat über diese Präteristen. Und der hat aber überhaupt nicht gewusst, was sie überhaupt sagen und was es überhaupt bedeutet. Und ich fand das eigentlich sehr traurig. Das ist nämlich erstens dumm, sich lustig zu machen über was, das man gar nicht kennt. Und zweitens mal ist es ein bisschen arrogant, oder? Also mich hat das damals ziemlich abgestoßen. Ist auch lieblos. Und okay, vielleicht gibt es gute Argumente dagegen. Und man kann in einer theologischen Diskussion auch andere Sichtweisen kritisieren als die eigenen. Aber dann sollte man wenigstens die andere Sichtweise kennen. Und man sollte biblisch argumentieren, dass man sagt, okay, guck mal, die und die Bibelstelle, das passt da nicht zusammen, so in die Richtung. Dann kann es auch fruchtbar und bereichernd sein, aber einfach zu sagen, wir haben die Wahrheit und alle anderen sind blöd, ist selber blöd. Ist nicht sehr ehrlich. Und wenn wir über solche Dinge diskutieren, soll das immer in Liebe passieren. Auch das sehe ich leider öfter, dass theologische Diskussionen lieblos geführt werden. Wir müssen demütig bleiben. Schrift, die Bibel, das ist Gottes Wort. Das ist absolute Wahrheit. Aber unsere theologischen Systeme, wie wir die Dinge zusammenbauen, das ist nicht unbedingt objektive Wahrheit, das ist von Menschen gemacht. Und ich behaupte mal, dass kein Mensch perfekt ist und dass vielleicht deswegen auch unsere Systeme nicht unbedingt immer perfekt sind. Also ist mir wichtig. Auch wichtig zu sehen, dass die eine oder die andere eschatologische Überzeugung kein Maßstab ist für gutes Christsein oder vielleicht sogar Nicht-Christsein. Christen sollten sich nie spalten wegen solchen Dingen und anderen den rechten Glauben absprechen wegen solchen Randbereichen von dem, was wir glauben. Wir brauchen in den wesentlichen Glaubensinhalten Einheit, wenn es um Gott geht und wie wir gerettet werden, aber in diesen anderen Dingen brauchen wir viel Barmherzigkeit und Liebe und Geduld miteinander. Ich hätte euch noch vor 5, 6 Jahren genau aus dem FF erklären können, bis ins kleinste Detail, wie es genau sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe eigentlich gar keine anderen Erklärungsmöglichkeiten gekannt, wirklich, als die ich halt gelernt habe. Aber dann, je mehr ich in der Bibel gelesen habe, desto mehr finde ich dann auch Verse, die einfach nicht ins System reinpassen. Wie gesagt, ich glaube, dass kein theologisches System perfekt ist. Und dann habe ich mal ein Zitat gelesen, was mich persönlich sehr überführt hat. Da hat ein Autor geschrieben, Theologieprofessor, der Studenten geprüft hat, und er spricht im Zusammenhang davon, dass die Studenten zwar alles runterleiern können, was sie gelernt haben und wie es sein soll, aber wenn er dann nachfragt, ja, warum glaubst du das, kannst du mir es aus der Bibel zeigen, waren viele nicht fähig, das zu tun. Und er hat geschrieben, über die Jahre habe ich beobachtet, dass die Mehrzahl dessen, was Christen glauben, nicht ihren eigenen geduldigen und sorgfältigen Bibelstudium entspringt. Die Mehrzahl der Christen vertraut dem, was ihren Glauben ausmacht, weil gottesfürchtige und angesehene Lehrer ihnen gesagt haben, es würde stimmen. Also, viele Christen glauben das, was sie glauben, nicht, weil sie die Bibel studiert haben, sondern weil es einfach irgendein Lehrer, den sie vertrauen, zum Beispiel ich, gesagt hat, dass es so ist. Und das hat mich überführt, weil ich hatte diese Endzeitprophetien, wie die oft genannt werden, nie wirklich selber intensiv studiert. Ich habe einfach das nachgeplappert, was ich gelernt habe. Geschweige denn, dass ich andere Autoren, die eine andere Überzeugung hatten, irgendwie studiert hätte und rausgefunden hätte, wie die Argumente sind. Und mittlerweile habe ich zumindest ein bisschen die Hausaufgaben gemacht und habe begonnen, diese Dinge intensiver zu studieren und auch andere Sichtweisen kennenzulernen. Und ich bin draufgekommen, erstens, dass ich viel noch nicht verstehe und zweitens, dass es in jeder Richtung gute und bibeltreue und intelligente Leute gibt, die Jesus lieb haben und sein Wort lieb haben und die ehrlich auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und dass auch die Vertreter anderer eschatologischer Überzeugungen teilweise ganz gute biblische Argumente haben für ihre Sichtweise. Also, sage das alles, um zu sagen, dass ich nicht dogmatisch bin, was diese Dinge anbelangt. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich derzeit auf irgendein theologisches System festlegen lassen will. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht genug studiert. Und Leute, wir wollen aus der Bibel überzeugt werden und nicht nur, weil andere Leute sagen, dass es so ist. Meine Eschatologie zu diesem Zeitpunkt ist sehr einfach. Und zwar, Jesus wird wiederkommen. Lass uns bereit sein. Kann jeder mit, oder? Gut, nach dieser kurzen Einleitung, lass uns in den Text gehen. Und wieder, ich habe mir hier wörtlich Nächte um die Ohren geschlagen, die letzten Wochen, über diesen Text. Und bei manchen Stellen bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich sie interpretieren soll. Also ich bin nicht dogmatisch, ich beanspruche nicht, der Papst zu sein bei diesen Dingen. Meine eigene Interpretation mag sich auch noch ändern in der Zukunft, wenn ich das weiter studiere. Also fühlt euch absolut frei, eine andere Sicht zu haben der Dinge, als ich das momentan sehe. 1. Thessalonicher 5 heißt es, prüft alles und das Gute haltet fest. Also prüft alles, prüft, was ich sage, sollt ihr immer tun. In der Apostelgeschichte 17 wird von den Christen in Berea gesagt, sie nahmen mit Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte, wie der Paulus das damals gepredigt hat. Also, ich möchte nicht, dass ihr das ungeprüft wiederkaut, was ich euch hier erzähle, sondern ich möchte, dass ihr die Dinge anhand der Bibel prüft und die Bibel selber studiert und euch so eine eigene Meinung bildet. Es gilt nicht nur für das Thema, sondern jederzeit. Prüft alles und das Gute haltet fest. Markus 13, Kontext, nochmal, Kontext ist immer wichtig, wenn wir die Bibel studieren. Erinnert euch, Jesus hatte einen Feigenbaum verflucht, als Zeichen für die fruchtlose Nation Israel. Und dann ist er in den Tempel reingegangen, hat die Händler rausgetrieben, hat gesagt, mein Haus, das sollte ein Bethaus sein, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und dann sind die jüdischen Leiter auf Jesus losgegangen. Und wir hatten diese Streitgespräche gesehen, wo sie versucht haben, ihn zu Fall zu bringen. Und Jesus hat ihnen auch nichts geschenkt. Und zuletzt hat er die Volksmenge gewarnt vor ihren jüdischen Leitern und hat gesagt, das sind Heuchler. Die werden ein schweres Gericht empfangen. Und das bringt uns zu Kapitel 13. Im Vers 1 heißt es, und als er aus dem Tempel heraustrat, trat einer seiner Jünger zu ihm, sagt einer seiner Jünger zu ihm, wissen nicht wer, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwer anderer als der Petrus war, der war immer das Großmaul, der Lautsprecher, und er sagt, Lehrer, sieh, was für Steine und was für ein Gebäude. Ja, Jesus, unsere Leiter sind Heuchler und unser Volk bringt keine Frucht und der Tempel ist eine Räuberhöhle, aber guck dir mal den Tempel an. Mann, Jesus, was für ein Gebäude. Was für eine tolle Fassade haben wir für unsere tote Religion. Wie manche vielleicht heute sagen. Ja, unsere Gemeinde ist tot, wir haben alle kein Herz für Gott, aber Mann, guck dir mal unsere Kathedrale an. Oder hey, unsere Orgel. Größte Orgel Deutschlands. Oder Mann, wir sind zwar tot, aber unser Kirchenchor kann singen. Wow, das ist toll. Wow, was für ein Gebäude, was für Steine. Der Tempel war ein grandioses Bauwerk. Und er war zu dem Zeitpunkt erst halb fertig gestellt. Herodes hat begonnen, 19 vor Christus den Tempel auszubauen und er wurde erst 63 nach Christus vollendet. Und der Tempel war gebaut mit riesigen, großen Steinen. Vielleicht legt mal irgendwer eine Folie auf. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Foto, was ich vor 2 Jahren gemacht habe, wo ich in Israel war. Genau das erste Bild mal. Und der Tempel steht natürlich nicht mehr. Aber hier seht ihr einen Stein, der einfach in der Stützmauer ist, im Fundament von der Mauer, die den Tempelberg abstützt. Ist der größte Stein, der in Israel verbaut wurde. 13,6 Meter lang, mal 3,5 Meter hoch und 3,5 bis 4 Meter tief. Das Ding hat 570 Tonnen. Man kann heute überhaupt nicht mehr erklären, wie die Leute das damals da verbaut haben. Und der Tempel war mit riesigen Steinen gebaut. Er war mit Gold überzogen und mit weißem Marmor, da hätte der Markus ein Riesengeschäft gemacht, wenn er den Tempel ausgestattet hätte. Es war ein Kunstwerk und es war eine Festung. Ich habe hier unten noch so ein Modell, wie das damals ungefähr ausgesehen hat. Das Licht ist ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. War ein riesiges Bauwerk. Tolle Sache. Und war beeindruckend. Und dieser Jünger sagt hier zu Jesus, Mann, Jesus, schau dir mal an, was für ein Bauwerk. Aber Jesus war nicht wirklich beeindruckt von diesem Bauwerk. Jesus ist nicht beeindruckt von unserer äußerlichen religiösen Fassade, von diesen Äußerlichkeiten, die wir haben. Wir sehen, dass Jesus beeindruckt ist von Herzen, die voll Glauben sind und die ihn lieb haben. Erinnert euch an letztes Mal, am Ende vom letzten Mal, hat Jesus gesagt, hey Jungs, kommt mal alle her, schaut euch mal diese arme Witwe an, die hier 2 50-Cent-Stücke in den Opferstock geworfen hat. Da hat Jesus gesagt, Leute, das müsst ihr sehen, schaut euch das mal an. Die Jünger haben gesagt, Herr, guck mal da, was für ein Gebäude. Vers 2, und Jesus sprach zu ihm, siehst du dieses große Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Jesus wird diese äußere Fassade zerstören. Jesus hat gesagt, dass sein Leib der neue Tempel ist. Er hat gesagt, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Das ist der Tempel, über den er gesprochen hat. Und jetzt als Gemeinde sind wir jetzt sein Leib, der Tempel, in dem er wohnt. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus war kein Tempel mehr nötig. Tempel war das Zentrum der alttestamentlichen Religion. Das war der einzige Ort, wo die Tieropfer dargebracht werden durften, die Sünden bedeckt haben, bis Jesus gekommen ist und die Sünden weggenommen hat. Diese Opfer waren ein Bild auf das, was Jesus tun würde. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Diese alttestamentlichen Opfer, diese ganzen Rituale sollten die Menschen auf Jesus hinweisen und auf ihn vorbereiten. Aber jetzt, oder nicht zu dem Zeitpunkt, aber nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollendet hat, war dieses Bild erfüllt. Und wir wissen, die Juden haben Jesus als ihren Messias, als ihren Retter abgelehnt und sein Erlösungswerk, und die wollten weiter im Tempel Tieropfer darbringen, um Annahme bei Gott zu finden. Genauso wie manche Menschen durch eigene Werke gerecht werden wollen und angenommen werden vor Gott. Aber das geht nicht. Und das ist eigentlich Rebellion, das ist ein Gräuel in Gottes Augen. Zurückzugehen und versuchen, Tiere zu opfern, um Vergebung zu finden, nachdem Jesus gestorben ist. Genauso wie ihm ein Gräuel ist, wenn wir versuchen, durch eigene Werke vor Gott gerecht zu werden, wenn wir aus eigener Leistung kommen wollen. Hebräerbrief Kapitel 8 sagt uns, dass wir einen neuen Bund haben, der den alten Bund vom Alten Testament aufgehoben hat. Und Hebräer 10 sagt uns, wer zurückgeht zu Tieropfern, um Sündenvergebung zu erlangen, der verspottet das Werk Jesu und der kreuzigt ihn nochmal, heißt es dort. Und so richtet Gott sein Volk, das ihn abgelehnt hat, den Messias abgelehnt hat, und zerstört diesen Tempel. Und damit ist finito mit den Opfern. Und das hat sich wörtlich erfüllt, was Jesus hier sagt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. 66 nach Christus bis 73 nach Christus, glaube ich, haben die Juden einen Aufstand gemacht gegen die römischen Besatzer. Und Jerusalem wurde von den römischen Legionen unter Titus belagert und 70 nach Christus zerstört. Und es war dieses angekündigte Gericht, was Jesus prophezeit hat, dafür, dass diese Generation ihn abgelehnt hat und ihn gekreuzigt hat. Und Gott benutzt die Römer, um sein Volk zu richten. Genauso wie er 650 Jahre vorher die Babylonier und die Assyrer benutzt hat, um sein rebellisches Volk zu richten. Die letzte Festung in dieser Belagerung Jerusalems, die von den Juden noch gehalten wurde, das war der Tempel. Da haben sie sich zurückgezogen. Und der Titus, der römische General, wollte den Tempel eigentlich verschonen als Bauwerk. Aber dann hat irgendein betrunkener Soldat eine Fackel reingeworfen und das ganze Ding hat zu brennen begonnen. Und das ganze Gold, mit dem der Tempel verkleidet war, ist geschmolzen und ist in diese Ritzen zwischen den Steinen reingeronnen. Und dann haben die Römer wirklich wörtlich jeden einzelnen Stein abgetragen, um an das Gold ranzukommen. So gründlich, dass wir heute gar nicht mehr sicher wissen, wo genau der Tempel damals gestanden ist, auf dem Tempelberg. Also es hat sich wörtlich erfüllt, was Jesus hier sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Vers 3, und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragte ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Ölberg ist der Hügel, der dem Tempel gegenüber ist. Ich habe euch auch hier ein Bild gemacht, Bernd, wenn du das mal gerade auflegst. Bild auf Jerusalem hinüber vom Ölberg. Also ist der Hügel, der gerade auf der anderen Seite ist. Dort, wo die Moschee steht, ungefähr irgendwo dort wird wohl der Tempel gestanden sein, wo ihr die Bäume seht, da oben, das ist so dieses Tempelareal. Die Stadtmauer Jerusalem hat natürlich anders ausgesehen zur Zeit Jesu. Die Stadtmauer, die ihr hier seht, ist aus dem 16. Jahrhundert, wurde von den Osmanen gebaut. Aber hier saßen die auf dem Ölberg und haben rübergesehen hier direkt auf dem Tempel. Und Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas interviewen jetzt Jesus für sich allein. Und sie stellen ihm zwei Fragen. Sie sagen, sage uns, wann wird das sein? Wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Also wann wird das passieren und woran werden wir erkennen, dass es passieren wird? Markus beschreibt das sehr einfach. Markus schreibt an die Heiden. In Matthäus, der schreibt an die Juden, Matthäus 24, sehen wir die vollständigere Frage. Da fragen die Jünger, wann wird das sein und was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters sein? Für die Juden war die Zerstörung des Tempels nicht nur die Zerstörung irgendeines Heiligtums. Wie gesagt, es war das Zusammenbrechen der ganzen alttestamentlichen jüdischen Religion. Das war das Herzstück. Wenn nicht geopfert werden konnte, dann gab es keine Sündenvergebung mehr im Alten Bund. Das war nicht mehr möglich. War sowieso nicht möglich, nachdem Jesus gekommen ist und für unsere Schuld bezahlt hat. Aber es war unmöglich gemacht, die alttestamentliche Religion fortzuführen. Und aus der Sicht der Juden dürfte nur der Messias dem ein Ende bereiten und den Tempel zerstören. Für die jüdischen Rabbis, die haben die ganze Geschichte in zwei Zeitperioden eingeteilt. Die Zeit des Gesetzes und die Zeit des Messias, Zeitalter des Messias. Und die Zerstörung des Tempels durch den Messias würde bedeuten die Vollendung des Zeitalters des Gesetzes. Und das würde einhergehen mit dem Kommen des Messias in Herrlichkeit, um seine Herrschaft anzutreten und dem Aufrichten von einem messianischen Zeitalter, einem messianischen Friedensreich. Das war die Erwartung der Juden damals, dass der Messias ein irdisches Reich aufrichten würde, so eine glorreiche, große Nation Israel, die alle anderen Völker beherrscht, die in Reichtum und Wohlstand lebt. Und das ist wahrscheinlich, was die Jünger hier gemeint haben, als sie von den Kommen Jesu gesprochen haben. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Jünger damals nicht so ein Konzept hatten von der Wiederkunft Jesu, wie es wir heute haben. Na, wenn wir heute davon reden, Jesus kommt wieder, dann haben wir da eine bestimmte Vorstellung. Jesus war damals noch gar nicht weg. Und die Jünger haben das bis zum Schluss überhaupt nicht kapiert, dass er sie verlassen würde. Das haben die erst geschnallt, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Gerade davor haben sie noch gesagt, Jesus, wird jetzt der Zeitpunkt sein, wo du dein Reich aufrichtest? Also die Jünger haben da ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt, als wir vielleicht jetzt, wenn wir Wiederkunft hören. im ersten Moment, woran wir denken würden. Markus schreibt an Heidenchristen. Die waren mit dieser jüdischen Vorstellung nicht vertraut, deswegen gibt er die Frage hier vereinfacht wieder. Sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Und das Erste, was Jesus tut als Antwort, er warnt sie vor Täuschung und Verführung. Vers 5. Jesus aber begann zu ihnen zu sprechen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Erste, was Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden kommen, werden sagen, ich bin's, ich bin der Messias, der die Römer rauswerfen wird. Apostelgeschichte 5. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte lesen. Die Bibel ist das beste Kommentar zur Bibel. Apostelgeschichte 5, da sagt er, Gamaliel, ein Leiter der Juden, und er spricht hier von Theudas und von Judas, die sich als falsche Messias ausgegeben haben. War natürlich auch eine wichtige Warnung vor dem Ausbrechen des jüdischen Kriegs gegen die römischen Besatzer. Da gab es genug falsche Propheten damals. Und dann Vers 7. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben, und es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten und es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Es gibt Jesus eine Liste von Dingen, die keine Zeichen sind. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte. Jesus sagt, erschreckt nicht. Das ist noch nicht das Ende. Auch das sehen wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 11 wird eine Hungersnot prophezeit von dem Propheten Agabus. Apostelgeschichte 16 wird ein Erdbeben erwähnt. Und es gab damals viele Erdbeben vor der Zerstörung Jerusalems. In Judäa gab es ein großes direkt davor. Und natürlich gab es gerade vor dem jüdischen Aufstand gegen die Römer viele Kriegsgerüchte. Und nach dem Selbstmord von Kaiser Nero, das war 68 nach Christus, gab es einen Bürgerkrieg in Rom, an dem das Römische Reich fast auseinandergebrochen ist. Und Leute, Naturkatastrophen und Kriege, das wird es in einer gefallenen Welt immer geben. Also lasst euch nicht beunruhigen, wenn ihr von solchen Dingen hört. Jesus sagt, es sind keine Zeichen. Vers 9. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen ihnen zu einem Zeugnis. Und das ist natürlich auch passiert. Das passt ganz klar in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte geht bis ungefähr 62, 63 nach Christus zeitlich gesehen. Das ist passiert. Die Juden haben die Christen verfolgt. Denkt an Saulus, der dann später zu Paulus wurde und selber verfolgt wurde. Und Paulus ist vor Statthaltern und vor Könige gestellt worden. Vor Agrippa und Festus und Felix und letztendlich sogar vor den Kaiser Nero. Also auch das ist passiert hier. Vers 10: Und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Hier geht es vor allem um das Römische Reich und unbedingt wirklich die ganze Welt. In Matthäus in der Parallelstelle spricht er vom ganzen Erdkreis, in dem das Evangelium gepredigt werden muss. Das Wort dort ist das Wort Oikumene, die bewohnte Erde. Damit war das Römische Reich gemeint damals vor allem. Also es ist auch ein Stilelement der Übertreibung. Kolosser 1,23 heißt es zum Beispiel, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Das heißt jetzt nicht wörtlich, dass die bis in den Dschungel nach Südamerika oder irgendwo gekommen sind und das Evangelium gepredigt haben, sondern man muss es verstehen in dem Sinn, wie die Sprache damals gebraucht wurde. Oder den Juden in Thessalonich, die sagen hier von den Aposteln, dass sie den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Also die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, die sind auch hierher gekommen. Vers 11, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Also die Zusage an diese Apostel, wenn ihr verfolgt werdet, ich bin bei euch. Der Heilige Geist wird durch euch reden. Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Und es wird der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende seines Lebens, der wird errettet werden. Das ist auch heute noch Realität in muslimischen Ländern. Bruder wird den Bruder zum Tode ausliefern, die Eltern, die Kinder. Ich habe in Jordanien einen jungen Mann getroffen, der fliehen musste, weil seine eigene Familie ihn mit dem Tod bedroht hat, weil er sich zu Jesus bekehrt hat. Absatz hier ist fast parallel zu Matthäus 10, Verse 16 bis 23, wo Jesus die Jünger vor Verfolgungen warnt, wo er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und er sagt dort, die Jünger sind nicht über ihrem Lehrer, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das ist heute auch noch so. Für uns in einem ganz kleinen Rahmen. Aber wenn du Jesus wirklich kompromisslos nachfolgst, wirst du nicht immer populär sein bei den Menschen. 2. Timotheus 3,12, so eine Verheißung, die wir nicht gerne in Anspruch nehmen. Da schreibt der Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Die Leute werden dich auslachen, werden dich vielleicht manchmal verspotten, vielleicht wirst du Nachteile haben, weil du als Christ lebst und Jesus nachfolgst. Es ärgert Leute, wenn du ein gerechtes Leben vorlebst. Und es überführt sie, wenn du rein lebst und nicht so wie sie. Aber was wir erdulden müssen um Jesu Willen, das ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was andere Christen durchmachen. Ich habe gerade diese Woche wieder gelesen in diesem Gospel für Asien Magazin. Oder ich habe eine E-Mail bekommen, wo aufgerufen wurde zum Gebet. Wo in Indien gerade massenweise wieder Kirchen niedergebrannt werden und Leute verprügelt werden von radikalen Hindus. Ich habe gelesen, im Jahr 2000 wurden 165.000 Christen getötet um Jesu Willen. Haben ihr Leben gelassen für ihn. Lass uns das ein Ansporn sein. Es ist lächerlich, was wir erdulden müssen um Jesu Willen. Im 2. Jahrhundert, Anfang des 2. Jahrhunderts, ist ein Christ zu dem Leiter Tertullian gekommen und hat gesagt, du, ich habe große Probleme in der Arbeit, weil ich Christ bin, da gibt es Konflikte und ich bin besorgt darum, dass mein Geschäft darunter leidet, dass ich Christ bin und ich muss doch schließlich leben. Und Tertullian hat geantwortet, musst du leben? Das war die Einstellung der Christen damals. Jesus ist es wert, dass wir für ihn leben und er ist es wert, dass wir für ihn sterben, wenn es sein muss. Er hat sein Leben für uns gegeben. Also lasst uns mutig sein und Zeugnis ablegen für ihn und dass wir zu ihm stehen. Auch wir haben diese Verheißung, dass der Heilige Geist mit uns ist. Jesus ist mit uns. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist, was Jesus seinen Jüngern hier sagt. Lasst euch in diesen schweren Zeiten nicht beunruhigen, sondern ihr konzentriert euch darauf, ein Zeugnis zu sein für mich. Seid bereit, einen Preis zu bezahlen. Gerade im Hinblick darauf, dass Gericht kommt. Jesus sagt zu den Jüngern, seht, dass ihr die Menschen für mich erreicht, seht, dass ihr Zeugnis gebt. Soll auch unser Fokus sein. Wir wissen, Jesus kommt wieder, um zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubst du das? Ja, dann sag die gute Nachricht weiter. Sei ein Zeugnis. Sag weiter, dass es einen Ausweg gibt aus dem Gericht, dass es Gnade gibt. Lebe als Zeuge für Jesus, auch wenn es einen Preis kostet. Das ist der Auftrag, den wir haben im Lichte der Wiederkunft Jesu. Nicht, dass wir uns über Details streiten mit anderen Christen, sondern Jesus sagt, hier, euer Fokus soll sein, dass ihr andere Menschen mitnehmt in den Himmel. Darum geht es wirklich. Also Jesus hat gesagt, diese Dinge hier wie Hungersnöte und Erdbeben und Kriege, das sind keine Zeichen. Jetzt im Vers 14 kommt er zu dem Zeichen. Er sagt, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wieder so eine jüdische Floskel, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um noch etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Das ist das Zeichen jetzt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht stehen sollt, dann merkt auf. Dann sollt ihr fliehen. Und wer auf dem Dach ist, die hatten Flachdächer damals, das war so ein Wohnzimmer oben auf dem Dach, dann sollen die runtersteigen und die sollen fliehen. Es muss schnell passieren. Und betet, dass die Flucht nicht behindert wird durch das Wetter oder durch Schwangerschaft oder durch Sabbatgebote, sagt uns Matthäus in der Parallelstelle. Das muss schnell gehen. Es wird nur einen kurzen Zeitraum geben, wo Flucht möglich ist, wo man entkommen kann. Wenn er das Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo es nicht stehen soll. An heiliger Stätte, sagt Matthäus. Das ist das Zeichen. Zeichen, dass eine unbeschreibliche Drangsal, eine Bedrängnis kommen soll. Was ist das Gräuel der Verwüstung, fragen wir uns als Heiden. Im Buch Daniel kommt dieser Ausdruck 4-mal vor, wovon wir einmal sicher sagen können, dass es sich auf den syrischen General Antiochus Epiphanes bezieht, der in dieser Zeit zwischen Alten und Neuen Testament den Tempel entweiht hat. Worauf sich die anderen beziehen, ist ein bisschen umstrittener. Meiner Meinung nach kann man nicht hundertprozentig genau sagen, was dieses Gräuel der Verwüstung ist. Aber wenn wir die Parallelstelle in Lukas 21 anschauen, gibt uns Lukas einen Hinweis darauf, in welchem zeitlichen Rahmen das stattfinden wird und in welchem Zusammenhang. Lukas 21, die Verse 20 und 21. Das sagt Lukas im selben Kontext, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und so weiter. Also, Gräuel der Verwüstung ist wieder ein jüdischer Ausdruck aus dem Alten Testament. Die Heiden hatten davon keinen Schimmer, deswegen hat Lukas, der an die Heiden schreibt, das übersetzt für den Theophilus und seine Freunde, an die er geschrieben hat. Und er sagt hier, es geht um die Belagerung und die Zerstörung Jerusalems. Wenn ihr Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, das ist das Zeichen, dann macht, dass ihr rauskommt aus Jerusalem. Manche sagen, dass die römischen Armeen mit ihren heidnischen Standarten, die sie ja fast angebetet haben, dass die auf heiligen Boden, dass das das Gräuel war. Und natürlich waren die römischen Armeen der Urheber der Verwüstung. Andere sagen, dass sich das Gräuel, dieser Gräuel-Aspekt auf Dinge bezieht, die schon vorher passiert sind. Es ist krass, wenn ihr Josephus lest mal, die jüdischen Kriege. Da gab es in Jerusalem Bürgerkrieg, noch bevor die Römer überhaupt mit der Belagerung begonnen haben. Es gab diese Freiheitskämpfer, die Zeloten, die wollten unbedingt kämpfen und die hatten ihre falschen Propheten, die gesagt haben, ja, wir werden die Römer rauswerfen, wir werden das Reich Gottes aufrichten. Und dann gab es die anderen, die nicht wirklich rebellieren wollten und die haben sich gegenseitig bekriegt in Jerusalem. Ziemlich grausam. Und diese Zeloten, diese Freiheitskämpfer, die haben kurz vor der Belagerung den Tempel entweiht, indem sie ein furchtbares Gemetzel angerichtet haben dort und die Priester umgebracht haben. Ziemlich krasse Sache. Aber was immer das genau war, dieses Gräuel, Es war offensichtlich genug und es war sichtbar genug, dass die Christen das erkannt haben. Weil die sind raus aus Jerusalem. Wir wissen aus der Geschichte, dass alle Christen geflohen sind aus Jerusalem in eine Stadt namens Pella oder Paella, je nachdem. Liegt in Jordanien, also auf der anderen Seite des Jordans. Auf jeden Fall wissen wir aus der Geschichte, dass die Christen aus Jerusalem vor der Belagerung, bevor das Gemetzel losging, geflohen sind. Die haben das Zeichen erkannt. Josephus beschreibt uns furchtbare Zustände in Jerusalem während der Belagerung durch die Römer. Dass neben denen, die von den Römern getötet wurden, dass da Hunger war und Bürgerkrieg unter den jüdischen Parteiungen selber, Plünderungen, Mord. Er berichtet von Müttern, die ihre eigenen Kinder gekocht und aufgegessen haben. Also furchtbare Dinge, Folterungen. Es hat ungefähr 3,5 Jahre gedauert, von dem Zeitpunkt an, wo der römische General Vespasian mit seinen Truppen gelandet ist, in Judäa, bis zur Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, mit einer Pause. 68 hat Nero Selbstmord begangen, der Kaiser, und dann gab es einen Bürgerkrieg um die Nachfolge, da gab es 3, 4 Kaiser in kürzester Abfolge, die haben sich gegeneinander bekriegt, wer der Nachfolger sein darf, und auch der Vespasian, der die römischen Truppen gegen die Juden befehligt hat, der hat sich da eingemischt und der ist siegreich herausgegangen und ist Kaiser geworden. Und der hat seinen Sohn Titus, der schon vorher mit ihm dort unterwegs war, hat er den Befehl übergeben über die Truppen in Judäa. Der hat dann die Stellung gehalten während dieser Zeit. Und nachdem Vespasian Kaiser wurde, hat er dann die Belagerung Jerusalems begonnen und zu Ende geführt. Vielleicht sind die Christen während dieser Pause, wo die Römer zwar Jerusalem weitestens ihn abgeriegelt hatten, aber mit der eigentlichen Belagerung, mit dem Angriff noch nicht begonnen hatten. Vielleicht sind die Christen da geflohen während dieser Zeit. Kann man nicht mehr genau nachvollziehen. Josephus sagt uns, dass bei der Zerstörung Jerusalems allein über 1 Million Juden umgekommen sind. Da war gerade ein jüdisches Fest, waren viele Juden drin, alle haben sich zurückgezogen in die Stadt. Viele von den Leuten sind umgekommen durch den Bürgerkrieg, wo sich die Juden selber umgebracht haben in der Stadt. 97.000 wurden gefangen weggeführt, berichtet uns Josephus, jüdischer Geschichtsschreiber. Josephus war ursprünglich ein jüdischer Anführer im Aufstand gegen die Römer, oben in Galiläa. Und dann wurde er gefangen genommen und hat mitgekriegt, dass sie überhaupt keine Chance haben, gegen die Römer zu bestehen und hat versucht, die jüdischen Leiter umzustimmen, hat die Seiten gewechselt. Und ist dann der offizielle Geschichtsschreiber der jüdischen Geschichte für die Römer geworden. Also auf jeden Fall, die Römer, die haben den Tempel geschleift, haben Jerusalem zerstört. Das war das Ende der jüdischen Nation. Also auf jeden Fall eine Drangsal, eine unvorstellbare für die Juden. Vers 21, und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Also wieder eine Warnung vor falschen Propheten, vor falschen Christussen. Und an denen gab es genug, von denen gab es genug im belagerten Jerusalem, die gesagt haben, ich bin der Retter, folgt mir nach. Wir sehen hier auch, dass Zeichen und Wunder kein Beleg sind, dass jemand ein wahrer Prophet ist von Gott. Zeichen und Wunder belegen gar nichts. Wir müssen das, was Propheten sagen, anhand der Schrift prüfen. Und wenn es nicht stimmt, dann sind sie falsche Propheten. Wir müssen die Frucht prüfen, wie sie leben. Zeichen und Wunder alleine belegt gar nichts. Das schließt vielleicht an das, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Diese Typen, die heute mit Zeichen und Wundern prahlen und riesige Shows abziehen, das heißt überhaupt nicht, dass sie von Gott sind. Wir müssen prüfen, was sie sagen. Also ihr seht schon, meines Erachtens sind diese ersten 23 Verse hier in Markus 13 in den Jahren bis 70 nach Christus erfüllt. In der Lebenszeit der Jünger, in der Generation der Jünger, wie Jesus sagt im Vers 30, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Es passt gut rein. Seht hier auch die Wortwahl. Jesus sagt im Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführe. Vers 9, ihr aber seht auf euch selbst. Vers 14, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Es scheint mir so, als würde Jesus direkt hier zu seinen Jüngern sprechen, in diese Zeit hinein. Und die Details passen sehr gut mit der Apostelgeschichte überein und mit den historischen Berichten, die wir über die Belagerung Jerusalems haben. Auch vom Kontext her, ich meine, Jesus spricht darüber, dass der Tempel zerstört wird. Auch kulturellen Beschreibungen hier passen in diese Zeit. Die flachen Dächer, die Sabbatgebote, die Belagerung der Stadt, die vorausgesagt ist, Christenverfolgung durch die Juden. Also ich gehe davon aus, dass diese Verse damals erfüllt wurden am Ende des alttestamentlichen jüdischen Zeitalters. So wie Jesus auch gesagt hat, ich werde das Gericht für das Blut aller Propheten, die die Nation Israel ermordet hat, und sein eigenes Blut über dieses Geschlecht, über diese Generation bringen, die ihn abgelehnt hat. Lukas 21 heißt es, denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Gibt es eine weitere Erfüllung am Ende unseres Zeitalters von diesen Versen? Vielleicht. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Vers 23, ihr aber seht zu, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Ihr sagt, seht zu, passt auf, das, was ich euch hier gesagt habe, das sollte Auswirkungen haben auf das, wie ihr lebt. Stell dir vor, du hättest damals gelebt und du hättest diese Worte von Jesus gehört. Du hättest gewusst, dass diese Stadt zerstört werden wird, dass es eine furchtbare Drangsal geben wird, die nur wenige überleben. Und du begegnest deinen Freunden auf der Straße, Bekannten, Leuten, Arbeitskollegen. Wie würdest du ihnen begegnen? Wie würdest du dich verhalten? Würdest du denen was sagen? Oder würdest du so tun, als wäre nichts passiert? Oder würdest du den Mund auftun? Würdest du sie warnen? Würdest du ihnen erzählen von dem, was Jesus gesagt hat? Würdest du ihnen sagen, dass es einen Retter, dass es Rettung gibt? Ja, aber das sind Juden, die wollen nichts davon hören, dass Jesus der Retter ist. Das könnte Nachteile für mich haben, wenn ich meinen Mund aufmache. Und Jesus hat gesagt, sie werden uns vor Gerichte stellen und die werden uns schlagen und die eigenen Familienmitglieder werden uns misshandeln und umbringen. Und es sind schwere Zeiten, in denen wir leben. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Jesus sagt, es ist nicht die Zeit, selbstsüchtig zu sein. Seht zu, hart aus, seid meine Zeugen, predigt das Evangelium. Leute, auch wir leben in stürmischen, schwierigen Zeiten. Denk an den Krieg gegen den Terror. Was wird passieren, wenn Iran wirklich Atomwaffen hat oder wenn Israel oder wer immer Iran bombardiert? Was wird passieren? Werden die den Ölhahn abdrehen? Wird es eine Weltwirtschaftskrise geben? Wer weiß. Unsichere Zeiten. Ist auch nicht unbedingt cool, Jesus nachzufolgen in den Augen vieler Leute heute. Es werden uns nicht alle mögen, wenn wir das tun. Und wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und dass jeder Mensch, der stirbt, im Gericht stehen wird, vor Gott. Wie wir, die wir Jesus angenommen haben, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir sind auf der Heimreise in unser ewiges, herrliches Zuhause. Aber was ist mit den Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihn ablehnen? Die sind auf dem Weg in die Hölle. Was wirst du tun mit diesem Wissen? Jesus sagt, sieh zu, hart aus, seid meine Zeugen, predigt das Evangelium. Licht ist gerade am hellsten, wenn die Finsternis am größten ist. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an Ende dieses Zeitalters. Jesus ist bei uns. Und er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich werde euch zurüsten. Was machen wir mit dem Wissen, was Jesus uns gibt? Also geht hinaus in seiner Kraft und legt Zeugnis ab für ihn. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns herausforderst und dass du uns einmal mehr vor Dinge stellst, Entscheidungen stellst, die einen ewigen Unterschied machen im Leben von Menschen. Dass du uns einmal mehr mit der Realität der Ewigkeit konfrontierst, der Realität von Gericht, mit der Realität auch deiner Wiederkunft. Und Jesus, ich bete, dass wir solche sind, die sagen, ja Herr, wir sind bereit. Wir sind bereit, vielleicht sogar zu leiden und Nachteile auf uns zu nehmen, um dich zu bezeugen in dieser Welt, um anderen Menschen von dir zu erzählen, um andere mitzunehmen in den Himmel. Herr, lass uns mutig sein, lass uns zu dir stehen, so wie du zu uns gestanden bist. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.